Nun, meine beiden Vorredner haben also schon wiederholt von Vitamin D-Spiegeln in der Zirkulation im Blut gesprochen, wobei man sagen muss, es handelt sich dabei ausschließlich immer um das 25-Hydroxyvitamin D und nicht um das sozusagen native Vitamin D. Das wird nur so oft als eigentlich Einfachheit halber als Vitamin D-Spiegel bezeichnet. Und es ist auch schon viel darüber gesagt worden, über die Qualität der Studienplanung, über Meta-Analysen von Studien, die vielleicht nicht so optimal geplant sind. Und ich werde Ihnen zeigen, dass es auch bei der simplen Messung von Vitamin D, also 25-Hydroxyvitamin D-Spiegeln, da doch einige Probleme gibt. An sich würde man das ja von vornherein gar nicht erwarten. Das Problem, zum Beispiel Vitamin D durch Immunoassays zu messen, scheint nicht so wahnsinnig schwierig zu sein. Immunoassays können eine Vielzahl von Substanzen messen, zum Beispiel Medikamente, die ein eher niedrigeres Molekulargewicht haben und etwa im mikromolaren Bereich vorliegen, oder Immunglobuline, die ein hohes Molekulargewicht aufweisen, bis zu 1 Million Dalton, zum Beispiel IgM. Und dann gibt es noch eine Reihe von Substanzen, wie zum Beispiel die Tumormarker, die ebenfalls hohe Molekulargewichte haben, oder die Peptid- oder Proteohormone, deren Molekulargewicht so bei einigen zig Kilodalton liegt. Und schließlich die Steroidhormone und Schilddrüsenhormone, und diesen Bereich etwa um 400 Dalton liegen auch die Vitamin-D-Metaboliten, Konzentrationsbereich von etwa 10 hoch minus 11 bis 10 hoch minus 8 Molar. Nun, gelöst wird also das Problem der Messung, einerseits durch die kompetitive Ligandenbindungsmethode. Dieses etwas komplizierte Wort beinhaltet nichts anderes als den allzeit bekannten Immunoassay. Also da werden Antikörper als Bindungsproteine verwendet, oder man kann auch das schon erwähnte Vitamin-D-Bindungsprotein ebenfalls als Bindungsprotein verwenden. Die Liganden, also das zu messende zum Beispiel 25-Hydroxyvitamin-D, ist dann zum Beispiel mit Jod-125 markiert, das ist der bekannte Radioimmunoassay oder Enzymimmunoassay, und in letzter Zeit finden vermehrt eben auch Chemilumineszenz- und Elektrochemilumineszenzmethoden Verwendung. Und Sie sehen da noch eine Fußnote, dass nämlich diese Messungen mit und ohne Fällung bzw. chromatographische Vorreinigung durchgeführt werden können, zum Beispiel mit Festphasenextraktion, also Solid Phase Extraction, ein einfaches chromatographisches Verfahren, oder auch mit Immunextraktion. Die zweite Möglichkeit ist, Vitamin-D-Metaboliten mit chromatographischen Methoden zu messen, und zwar entweder mit Hochdruckflüssigkeitschromatographie und Ultraviolettdetektion und seit einiger Zeit mit der Kombination aus Flüssigkeitschromatographie, also HPLC, mit Tandem-Massenspektrometrie. Das heißt, als Detektor findet hier kein UV-Detektor, sondern ein Massenspektrometer Verwendung. Und diese Methode wurde an sich auch zur Referenzmethode, zum Goldstandard. Das ist eigentlich State of the Art der Vitamin-D-Messung. Nun, wie gesagt, diese Verwendung von chromatographischen Methoden lässt uns schon Böses erahnen. Und tatsächlich die schlechten Nachrichten: wir haben schon gehört, es gibt da mal zwei D-Vitamine, also Calciole, Ol, die Endung Ol deutet darauf hin, dass es sich hier, dass diese Moleküle eine Alkoholgruppe, eine OH-Gruppe aufweisen. Das ist Vitamin D2, das Ergocalciferol von Pilzen und Pflanzen, und das von Wirbeltieren, also auch den Menschen produzierte Cholecalciferol, wobei bei Menschen etwa 80% des Cholecalciferols durch die in der Haut synthetisiert werden und nur 20% des Vitamin Ds aus der Nahrung stammen. Die Metaboliten, das erwähnte 25-Hydroxyvitamin D, das Calcitiol, ist an sich kein Vitamin, sondern ein Prähormon, und das 1,25-Hydroxyvitamin Vitamin D, das Calcitriol, ist ein Hormon, das einen spezifischen Rezeptor bindet. Und der Vitamin D-Rezeptor gehört an sich zur Supergenfamilie der DNA-bindenden nuklearen Rezeptoren, ähnlich wie die Steroidhormonrezeptoren, ähnlich wie die Schilddrüsenhormonrezeptoren, zu dem der Vitamin D-Rezeptor auch eine große Homologie aufweist. Und der Rezeptor dimerisiert dann mit dem Vitamin A-Rezeptor, der auch zu dieser Familie gehört, und wirkt dann eben als Transkriptionsfaktor. Aber auch andere Vitamin D-Metaboliten binden an den Vitamin D-Rezeptor, zum Teil eben agonistisch, antagonistisch oder haben eventuell auch andere Wirkungen. Und dann gibt es auch noch Wirkungen, die nicht über Rezeptor ablaufen. Das nächste Problem ist, es gibt ungefähr 50 Metaboliten und Isoformen der Calcitriole, und Calciol und Metaboliten sind lipophil, werden auch zum Teil im Fettgewebe gespeichert, was aber wichtiger ist, dass Calciol und Metaboliten an spezifische Proteine gebunden werden, wie wir heute schon gehört haben. Darüber hinaus gibt es über 1000 synthetische Vitamin-D-Analoga, von denen aber an sich nur sehr wenige, in Europa glaube ich, ist es nur das Alpha-Calcitriol, zugelassen sind zur Therapie des sekundären Hyperparathyroidismus. In Japan gibt es da einige andere synthetische Analoga. Also die Anforderungen an die Analytik sind vielschichtig. Ich möchte Ihnen dieses Bild nur zeigen, dass das Ergosterol und Dehydrocholesterol Ausgangspunkt sind. Das ist dieses typische Steroidgerüst. Das Dehydrocholesterol, 7-Dehydrocholesterol, ist eine Vorstufe bei der Cholesterinsynthese. Da wird dann an sich nur diese Doppelbindung beim C7 reduziert und dann hat man das Cholesterin, und unterscheiden tun sich die beiden, wie wir gehört haben, an sich nur durch eine Doppelbindung und die CO3-Gruppe. Die biologische Wirkung der Calciole ist unterschiedlich, wie bereits erwähnt. Vitamin D2 hat eine geringere Wirkung, ebenfalls also auch die Metaboliten. Die 25-Hydroxylase, das Vitamin D-Bindungsprotein, und der Vitamin D-Rezeptor haben an sich eine geringere Avidität zu Vitamin D2 als zu Vitamin D3-Metaboliten. Das führt an sich im Wesentlichen dazu, dass die Halbwertszeit von Vitamin D2 kleiner ist als die Halbwertszeit von Vitamin D3. Das hat das an sich vor einiger Zeit schon Amras recht schön gezeigt. Eine Bolusinjektion von Bolusgabe von 50.000 Einheiten Vitamin D2 bzw. Vitamin D3. Und dann hat er die Änderung von 25-Hydroxyvitamin D-Metaboliten gemessen. Sie sehen, dass es in den ersten 3 Tagen die Serumspiegel gleichlautend ansteigen. Dann aber weiterhin die 3-Metaboliten, also das 25-Hydroxyvitamin D3, an sich am Tag 15 durch ein Maximum geht, während das Vitamin D2 bereits nach 5 oder 10 Tagen deutlich abfällt. Es ist so, dass Vitamin D3 ungefähr 3 bis 10 Mal wirksamer als D2 ist, und das führte schon 2006 die beiden Autoren Houston und Feed dazu festzustellen, dass Vitamin D2 nicht länger als Nahrungsergänzungsmittel oder zur Anreicherung von Nahrungsmitteln verwendet werden sollte. Nicht verwunderlich hat es natürlich die Nahrungsmittelindustrie nicht interessiert. Nach wie vor wird in Amerika und Kanada mit Vitamin D2 substituiert. Und was also in der Analytik sozusagen jetzt gefordert wird, nämlich dass diese Vitamin D2 und Vitamin D3 Metaboliten äquimolar gemessen werden. Und schauen wir uns an, wie das jetzt tatsächlich etwa aussieht. Freeman hat hier voriges Jahr eine recht interessante Studie publiziert, und zwar wurden hier so Probanden über 6 Monate täglich 2400 Einheiten D2 verabreicht und die Serumspiegel dann mit LCMS gemessen, eine Methode, die ihm erlaubt, zwischen Vitamin D2 und Vitamin D3 Metaboliten zu unterscheiden. Wir sehen, das Gesamt-25-Hydroxyvitamin steigt an. Im ersten Monat bzw. im zweiten Monat erreicht dann der 25-Hydroxyvitamin-D2-Spiegel ein Plateau, während gleichzeitig die endogenen 25-Hydroxyvitamin-D3-Spiegel absinken. Interessante Effekte, also in mehreren Publikationen auch tatsächlich entsprechend nachgewiesen wurde. Ja, und dann haben sie an sich verschiedene gängige Immunoassay hier auch verwendet, um diese Effekte zu messen, also die Äquimolarität zu überprüfen. Das heißt, inwieweit messen jetzt also hier diese verschiedenen Systeme von Siemens, von Diasorin, von Roche und von Abbott, das etwa in gleicher Weise, kann man sagen, naja, relativ gut, am besten fällt hier noch der Advia Centaur auf, das ist also an sich das Siemens-Gerät, Freeman ist an sich ein Siemens-Mann, aber das soll dazu nichts sagen. Die anderen Tests messen also im Wesentlichen das auch nicht so schlecht. Tja, nun 50 Metaboliten. Und da müssen wir uns einmal die Vitamin-D-metabolisierenden Enzyme anschauen. Es gibt also hier verschiedene Hydroxylierungspositionen. Die aktivierenden Enzyme sind die 25-Hydroxylase. Da gibt es eine ganze Reihe von Cytochrom P450-Enzymen, die eine 25-Hydroxylase-Aktivität haben. Das ist ja dann an dieser Stelle, wird dann eine OH-Gruppe eingeführt. Und dann haben wir noch die 21-Hydroxylase, da gibt es nur ein Enzym, das das macht, also hier an dieser Position, an der 1-Position. Und dann gibt es 24-Hydroxylasen, wobei dieses Enzym eine 24-Hydroxylase auch eine 23-Hydroxylase-Aktivität hat. Das sind also diese Positionen und die 26-Hydroxylase. Hydroxylierungen an dieser Seitenkette führen also zur Inaktivierung oder teilweise zur Inaktivierung des Vitamin Ds. Kürzlich wurde auch noch eine 20-Hydroxylase, das wäre diese Position in Keratinozyten, nachgewiesen. Und dann gibt es noch ein Enzym, das also an sich nochmal hypothetisch ist, aber offensichtlich ein Enzymkomplex, der existiert, ist die 3-Epimerase. Und an dieser Stelle 3 findet eine Epimerisierung statt, das heißt, das ist eine sterische Veränderung. Und das zeige ich Ihnen im nächsten Bild, was man darunter versteht. Das ist jetzt nur der untere Zyklus herausgegriffen und ich habe Ihnen dazu noch ein Molekülmodell gebaut, damit Sie sich das vorstellen können, was das bedeutet. Da haben wir diese beiden Doppelbindungen, das sind hier diese Doppelbindungen und wir schauen also etwa von hier auf das Molekül. Das normale 1,25-Hydroxyvitamin D hat die 1-Alpha-Form, das heißt, diese Hydroxylgruppe schaut hier nach oben und die andere Hydroxylgruppe an der Position 3 ist äquatorial, also etwa in der Ebene des Ringes angeordnet. Durch die C3-Epimerisierung geht diese 3-Hydroxygruppe auch in die axiale Form, also wir haben ein 3-Alpha, also 1-Alpha, 3-Alpha, also 25-Hydroxyvitamin D. Eine kleine Änderung, würde man sagen, und. Aber diese 3-Epimetaboliten haben also an sich eine geringere Bindung an das Bindungsprotein, eine geringere Vitamin-D-Rezeptaffinität als das normale 1,25-Hydroxyvitamin D. Die Transkriptionsaktivität ist geringer, die Calcitropeneffekte sind geringer, aber interessanterweise die BTH-Suppression entspricht etwa den 1,25-Hydroxyvitamin D, auch die antiproliferativen Eigenschaften, sodass das also an sich als biologisch aktiver Katabolit-Metabolit angesehen werden kann. Naja, okay, nun gibt es eine seltsame Beobachtung, nämlich, wie kommt es vor, wann kommen diese 3-Epimetaboliten vor? Tatsächlich, bei Säuglingen in den ersten 100 Lebenstagen macht das 3-Epi bis zu 60% des zirkulierenden 25-Hydroxyvitamin Ds aus. Das sinkt dann an sich ab. Wie schaut es bei Erwachsenen aus? Bei Erwachsenen haben wir im Durchschnitt etwa noch immerhin 7% relativ zum 25-Hydroxyvitamin D von diesem 3-Epi-Form. Das führt zur Forderung, dass die 3-Epi-Metaboliten nicht oder getrennt von den anderen Metaboliten nachgewiesen werden. Glücklicherweise detektieren die meisten Immunoassays aus Gründen, die man nicht kennt, aber immerhin diese drei Epimetaboliten meist nicht. Bei der HPLC-Massenspektrometrie muss man für drei Epimetaboliten eine eigene, man nennt das chirale Trennsäule, verwenden. Das Bild zeigt dann an sich noch einen weiteren Metaboliten, nämlich das 2425-Dihydroxyvitamin D, also eine Abbauform des Vitamin Ds. Na, und die kommt im Durchschnitt eben relativ zu 25-Hydroxyvitamin D in 11% vor. Wobei Sie in beiden Fällen sehen, dass es eine Abhängigkeit, eine nicht ganz lineare Abhängigkeit dieser Metaboliten zum zirkulierenden 25-Hydroxyvitamin D-Spiegel gibt. Nun, wie kommen diese 50 Vitamin D-Metaboliten zusammen? Eben durch den Katabolismus von 25-Hydroxyvitamin D und 1,25-Dihydroxyvitamin D. Diese Epimerisierung haben wir schon kennengelernt und an sich für jeden dieser Metaboliten, die hier aufgezeichnet sind, kann es eben auch diese epimeren Formen geben. Wichtig ist der Seitenkettenmetabolismus, die 24-Hydroxylierung. Es wird dann an sich die Hydroxylgruppe zur Ketogruppe oxidiert, es entstehen, also entstehen Oxo-Verbindungen und letztlich wird die Seitenkette abgespalten und es entsteht die Calcitruinsäure, die dann ausgeschieden wird. Dieser 24-Hydroxylase-Metabolismusweg verhindert die Akkumulation toxischer Spiegel. Die 24-Hydroxylase wird an sich durch das 1,25-Dihydroxyvitamin D an sich die Transkription also auch gefördert. Dann gibt es noch die 23-Hydroxylase. Kann also sein, das wird an dieser Stelle hydroxyliert. Dann noch die 24-Hydroxylase, Ketoform und schließlich Calcitruinsäure. Das wäre also an sich der Stoffwechselweg. Bei hohen Vitamin D-Spiegeln, also bei Übersubstitution oder auch Intoxikation, was das Ganze eigentlich sein soll, entsteht ein weiterer Metabolit an sich aus der Kombination von 23 und 26 Hydroxylase-Aktivität. Das ist das 1,25-Dihydroxy-23,26-Lakton, also eine etwas seltsame zyklische Form, an sich ein innerer Ester. Das Problem ist, dass also vor allem die 1,25-Dihydroxyvitamin-D-Assays Kreuzreaktivitäten mit mannigfaltigen dieser Metaboliten eingehen können, bis zur Hälfte der Spiegel, kann also bei manchen Tests, früheren Tests, auf diese Kreuzreaktionen zurückzuführen sein. Aber auch 25-Hydroxyvitamin-D können durch diese Metaboliten gestört werden. Das nächste Problem ist das Vitamin D-Bindungsprotein. Da gibt es also ausgeprägte Polymorphismen, die sich durch Unterschiede in der Affinität zu den Vitamin D-Metaboliten äußern. Die Bindung sieht etwa so aus: 85-90% sind an das Vitamin D-bindende Protein gebunden, 10-15% an Albumin und Alpha-Fetoprotein und weniger als 1% frei, und das Vitamin D-bindende Protein bindet auch eine Reihe von anderen Lipiden. Dient zur Stabilisierung und zum aktiven Transport in die Zielzellen. Die Halbwertszeit in der Zirkulation Vitamin D war etwa einen Tag, das 1,25-Dihydroxyvitamin D ungefähr 4 Stunden und wie schon erwähnt, das 25-Hydroxyvitamin D 2 Wochen ist also an sich der beste Parameter sozusagen für den Durchschnittswert des Vitamin D-Spiegels. Überdies muss man sagen, ist die Konzentration des 1,25-Dihydroxyvitamin Ds, also des an sich aktiven Metaboliten, nur etwa 1/1000 der Konzentration dieses Metaboliten. Das heißt, auch wenn die Konzentration vom 25-Hydroxyvitamin D 1,5 auf die Hälfte absinkt, hat man theoretisch an sich noch immer genug Substrat, um 1,25-Dihydroxyvitamin D zu binden. Daher ist für die Mangeldiagnostik das 25-Hydroxyvitamin D ausschlaggebend. Nun, Mit den Immunoassays kann man manuell Proteinfehlung mit Acetonitril oder eben diese Festphasenextraktion, Immunextraktion. Bei den Automatenverfahren ist das natürlich nicht möglich. Daher versucht man durch Zusatz von verschiedenen denaturierenden oder dissozierenden Substanzen das Vitamin D-Bindungsprotein sozusagen zu zerstören oder das Vitamin D, die Vitamin D-Metaboliten davon abzusozieren. Und man hat natürlich daher das Problem, die Balance, optimale Freisetzung und Denaturierung des Antikörpers. Heyboyer hat an sich jetzt den Einfluss verschiedener D-Bindungsproteinkonzentrationen auf die 25-Hydroxy-Vitamin-D-Spiegel untersucht. Vitamin-D-Bindungsprotein wird in der Leber synthetisiert. Durch Östrogene in der Schwangerschaft sind die Spiegel höher. Dialysepatienten ähnliche Spiegel von D-Bindungsprotein wie bei gesunden Probanden. Und bei Intensivpatienten durch den Stress sinken an sich dann die Spiegel ab. Und eben mit diesem HPLC-Massenspektrometrieverfahren bekommt man so ein ähnliches Bild. Das heißt, dass an sich gesunde Individuen höhere Vitamin-D-Spiegel in der Schwangerschaft, niedrigere bei Dialysepatienten und noch niedrigere bei Intensivcare-Patienten. Und wenn man jetzt das an sich so die gängigen Immunoassays anschaut, dann sieht man, dass also zum Beispiel diese Maschine, also der Architekt bzw. der Liaison, offensichtlich die Vitamin-D-Spiegel ein bisschen überschätzen, während Centaur und Isis offensichtlich Probleme haben, die D-Vitamine entsprechend von dem Bindungsprotein abzulösen. Das heißt, die Spiegel sind niedriger. Am besten passt es noch beim Radiomona-Assay. Naja, da wird an sich das Protein mit Acetonitril gefällt, aber auch interessanterweise eben bei dem Elexis, beim Roche-Maschine. Historisch, wie sieht es denn aus? Nun, Vitamin D wurde ungefähr vor 90 Jahren entdeckt und von McCollum Vitamin D genannt, weil Vitamin A und Vitamin B Namen schon vergeben waren, Vitamin C auch, daher Vitamin D. Analytisch sieht es so aus, an sich in den späten 80er Jahren APLC mit UV-Detektion und Vorreinigung, ein Verfahren, das also auch kommerziell schon vermarktet wurde und lange Zeit als Goldstandard galt. Vor etwa, das sind 20, 30 Jahren, ja, ist dann der 125 RIA mit Acetonitrilextraktion auf den Markt gekommen, der von der FDA approbiert war. Und nach 2000 sind dann diese HPLC-Massenspektrometrie-Methoden publiziert worden. Jährlich kommen daher mehrere Publikationen raus. Bei den Automaten sieht es so aus, dass es an sich seit etwa 2004 bis sozusagen jetzt verschiedensten Firmen eben mit Vitamin D-Assays auf den Markt drängen. Ist an sich, wie wir ja gehört haben, ein gutes Geschäft. Wobei vor allem in den ersten Jahren die Qualität dieser Tests also nicht gerade sehr gut war und wir also an sich, glaube ich, fast bis 2009 im AKH noch diesen FDA-approbierten Radiomona-Assay gefahren sind. Bei den 1,25-Hydroxyvitamin-D-Assays waren also die Methoden an sich sehr umständlich, musste es eine Extraktion durchführen, also Acetonitrilfällung, dann eine Periodatoxidation, Chromatographie und dann einen Radiomona-Assay, hat aber immerhin klinisch brauchbare Werte geliefert. Und voriges Jahr ist dann Diasorin mit einer vollautomatischen Methode ohne Extraktion auf den Markt gekommen. Wie sieht es nun mit den Konzentrationen verschiedener Vitamin-D-Metaboliten im Humanserum aus und den Kreuzreaktionen in den Immunoassays? Nun, wichtig ist vielleicht sozusagen ein Anhalt, wie hoch sind die Konzentrationen relativ zum 25-Hydroxyvitamin D3, von Vitamin D3 etwa 10%, 1,25-Hydroxyvitamin D, ein Tausendstel, also 0,1%, etwa 10% ist 24-25er Metabolit und etwa 4-7% der Epimetabolit. Nun, die Messung, wir sehen das an sich, ich habe hier noch die Daten vom Radiomono-Essay eingetragen, Vitamin D3 oder Vitamin D2 wird es an sich hier praktisch nicht gemessen. Die Kreuzreaktivität mit 25-Hydroxy-Vitamin D3 ist gut. Die Äquimolarität zum 25-Hydroxy-Vitamin D2, sehen wir an sich, ist beim Architekt laut Firmenangabe nicht so toll. Es gibt dann also eine Studie von Moreau, der hat die Wiederfindung in Nativserum untersucht, wie man das macht. Das ist ein bisschen kompliziert, muss man herumrechnen und braucht dazu also Massenspektrometriedaten. Da sehen Sie, schaut das Ganze ein bisschen anders aus, da kommt der Architekt besser davon und der Alexis stürzt also hier mit der Forderung nach äquimolarer Messung eher ab. Es ist bekannt, warum weiß man auch nicht, wenn man 25-Hydroxyvitamin D2 zur Probe dazugibt und dann die Wiederfindung misst, dass die verschiedenen Immunoassays die Wiederfindung Probleme bei der Wiederfindungsmessung haben. Das ist nicht der Fall, wenn man das aus nativen Proben misst. Und man weiß nicht, warum das nicht so ist. Naja, 1,25-Dihydroxyvitamin D3, wegen der geringen Konzentration sind diese Kreuzreaktionen, die also beim Widers zum Beispiel doch relativ hoch ist, nicht so bedeutend. Alle Tests messen an sich auch diese 24-25 oder 25-26-Dihydroxymetaboliten ebenfalls recht gut. Gott sei Dank sind die nur etwa zu 10% im Serum vorhanden. Ausnahme der Widers, der hat hier also tatsächlich, misst es eigentlich sechsmal besser als das 25-Hydroxyvitamin D3, ist also eigentlich eher ein Test für 24-25-Dihydroxyformen. Und bei den drei Epi, wie gesagt, die meisten Immunoassays ist kein Problem, nur der Roche-Test, der allerdings ein Vitamin-D-Bindungsprotein verwendet, hat hier doch eine relativ hohe Kreuzreaktivität. Und ich finde, man sollte den also bei Kleinkindern, bei Säuglingen nicht anwenden, sofern das also unbedingt notwendig ist, von denen überhaupt dann Vitamin-D-Spiegel zu bestimmen. Nun gibt es also an sich eine Vielzahl von Assays und das Problem war, dass diese Tests alle sehr unterschiedlich gemessen haben, noch immer unterschiedlich messen. Erst 2009 gibt es ein Standard-Referenzmaterial vom National Institute of Standards and Technology für Immunoassays, aber auch für Flüssigkeitschromatographie, Massenspektrometrie. Das bekannte Spiegel von 25-Hydroxy-D2, D3 und auch der Epiform enthält. Für das 1,25-Dihydroxyvitamin D3 gibt es nach wie vor kein Standardreferenzmaterial. Das hat schon sehr zur Harmonisierung der Tests beigetragen, muss man sagen. Zweiter Beitrag, wichtig, ist 2010, da gibt es ein Vitamin-D-Standardisierung und Zertifizierungsprogramm. Das heißt, Firmen, Hersteller und Labors müssen dann also an sich jährlich um so ein Zertifikat ansorgen. Dann Qualitätskontrollprogramme DEQAS, derzeit ungefähr 110 Teilnehmer in 53 Ländern, deckt 26 Assays ab. Und der Variationskoeffizient zwischen Labors war 1995 30% und ist 2014 auf 15% also etwa auf die Hälfte innerhalb von 20 Jahren abgesenkt worden. Naja, nicht sehr besonders. Dann gibt es also noch die Quaster, das ist ein nationales Qualitätssicherungsprogramm und ein Schweizer Programm, Instant, Deutsche Gesellschaften, Referenzinstitut für Bioanalytik. Wie sieht es in Österreich aus? In den letzten 5 Jahren, das sind also die Labors, die also bei der Equaster ihre Qualitätskontrolle Proben analysieren. Die Anzahl der Labors, die Vitamin D, 25 Dosen Vitamin D anbieten, ist also an sich in der Zeit etwa verdoppelt. Nur 2 Labors wenden HPLC-Methoden an, die anderen Immunoassays. Beim 1,25-Dihydroxyvitamin D sind es also da überhaupt nur 2 Labors, die mitarbeiten, und eins ist also, eines dieser Labors ist ist unser Labor, Kollegen Marculescu. Analytik haben wir schon angesagt, kompetitive Ligandenbindungsmethoden, manuell, Fällung oder Extraktion, automatisch Dissoziation. Das 1,25-Dihydroxyvitamin D war bisher nur manuellen Analysen zugänglich. Wie erwähnt, gibt es also hier einen automatisierten, direkten Test. Ich will Ihnen kurz schildern, wie der funktioniert. Sie sehen also an sich hier Bindungsprotein und gelb das 25-Hydroxyvitamin D, grün das 1,25 dargestellt. Dann gibt man Assay-Puffer dazu und die Ligandenbindungsdomäne, die gentechnologisch hergestellt wird. Diese Ligandenbindungsdomäne fährt nun eine Konformationsänderung, wenn es ans 1,25-Vitamin D bindet, das durch diesen Assay-Puffer an sich freigesetzt wird. Der nächste Schritt ist dann Zugriff von Magnetpartikeln, die Antikörper beschichtet sind, und der Antikörper bindet spezifisch nur an dieses konformationsgeänderte Rezeptorprotein. Restlichen Sachen werden weggewaschen, und dann wird dieses konformationsgeänderte Protein, es handelt sich um ein Fusionsprotein, über ein weiteres Epitop mit einem Antikörper, der dann markiert ist, nachgewiesen. Und der Kollege Marculescu hat mir gerade vorhin gesagt, dass der Test eigentlich recht gut funktioniert. Chromatographische Methoden, Vorreinigung, Proteinfehlung, Vorreinigungen, Extraktion, Immunextraktion, teilweise Derivatisierung, dann Auftrennung chromatografisch in der Hochdruckflüssigkeitschromatographie und Ultraviolettdetektion. Bei der Massenspektrometrie findet ein sogenanntes Tandem-Massenspektrometer verwendet, ein sogenanntes Triple Quad. Das sind eigentlich 3 Massenspektrometer, und das Ganze funktioniert etwa so. Das LOA der HPLC-Fraktion wird mit Elektrospray-Methode ionisiert. Die hat 2 Funktionen. Erstens einmal die Hauptmenge des Lösungsmittels, das also bei der HPLC rauskommt, zu verdampfen, und zweitens einmal die Probe zu ionisieren. Und dann kommen diese Ionen über eine kleine Öffnung. Das ganze Massenspektrometer, die ganze Analyse verläuft im Hochvakuum, in ein sogenanntes Quadrupol. Diese Bauart eines Massenspektrometers ist sehr einfach, besteht im Wesentlichen aus 4 Stäben, an denen ein hochfrequentes elektrisches Feld angelegt wird, dessen Frequenz und dessen Feldstärke man ändern kann, sodass man an sich hier sozusagen das Massenladungsspektrum durchfahren kann, und durch eine weitere kleine Öffnung kommt an sich die Ionen der Substanz, die uns interessieren, in eine sogenannte Kollisionszelle, ebenfalls ein Quadrupol, das aber an sich nur sozusagen zur Führung der Ionen dient. In dieser Kollisionszelle befinden sich Argonmoleküle, und die zertrümmern dann an sich die Ionen, und im dritten Quadrupol werden dann diese Fragmente detektiert. Vorteile und Nachteile der Methoden: die Immunoassays zum Beispiel, etablierte Routinemethoden. Es gibt hier viele Methoden und auch Kit-Hersteller. Die 3 Epimetaboliten interferieren nicht. Sie sind sehr leicht automatisierbar, der Durchsatz ist hoch. Handling durch eine biomedizinische Analytikerin, relativ, kostengünstig, eher halt so im Vergleich zu den Hormonuntersuchungen. Und wenn man gut verhandelt, kann man die Geräte über die Reagenzien finanzieren. Probleme, nur ein Metabolit pro Esse, Kreuzreaktionen, methodenspezifische Ergebnisse, unvollständige Dissoziation von Bindungsprotein, Einflüsse von Matrixeffekten, heterophile Antikörper. Bei den chromatografischen Methoden, die HPLC ist an sich eine etablierte Methode, eine Routinemethode, und die LC-MS ist eine Referenzmethode für Immunoassays auch, hohe Verlässlichkeit, Richtigkeit, Vielseitigkeit. Man kann mehrere Metaboliten simultan bestimmen, also ein Profil sozusagen fahren. Was ich nicht gesagt habe, man muss natürlich Ausbeute korrigieren, da gibt es deuterierte Metaboliten, die sich chemisch wie also diese Substanzen verhalten. Kein Einfluss von Bindungsproteinkonzentrationen. Publiziert sind über 50 Inhouse-Methoden, es gibt auch kommerzielle Kits. Die Reagenzkosten sind also extrem gering, geeignet für Routine und Forschung. Die Methoden müssen optimiert werden, sowohl die Vorreinigung als auch das HPLC-Verfahren, sowohl die Ionisierung als auch die Tandem-Massenspektrometrie. Erfordern eine Expertise durch biochemische Analytiker. Sie sind derzeit an sich nur semi-automatisierbar, der Probendurchsatz ist mäßig und die Anschaffungskosten der Geräte sind extrem hoch. Und damit komme ich zum letzten Bild, das ich an die Labormediziner wendet. Sie können sich also entscheiden, was Sie so investieren, wo Sie Geld investieren möchten, entweder in so ein Tandem-Massenspektrometer mit HPLC und eben einen entsprechend gebildeten Chemiker, der sich mit dieser Methode auskennt, oder ob Sie dieses Geld lieber in ein Superglas Cabrio stecken wollen, zusammen mit einem Chauffeur. Dankeschön.